Hallo liebe Web3-Freunde, Marvin hier, in der heutigen Folge wieder zurück zum originalen Format mit Vicky straight out of Berlin. Wir sprechen über Updates aus dem Fund, wir haben einen deutschen Newsletter gelauncht, Magic Eden, der größte Solana-NFT-Marktplatz, geht Hand in Hand auch mit dem Announcement, dass Solana ein Handy gedroppt hat und Binance mit den größten Influencern kollaboriert. WAGMI United, was ist das? Irgendwas mit NFTs, habe ich gehört. Europäische Kommission mit irgendwie noch komischen Regulationen jetzt. Und dann auch nochmal eine Reflexion, was so alles an spannende oder auch kontroverse Brands und Personen im Web3-Space agieren. Viel Spaß in der Episode und see you on the other side. Cheers. Wie war es jetzt so für dich, mal mehr Vloggy-Style ein YouTube-Video hochzuladen mit Thumbnail, wo du auch schön editiert die Headlines nach außen brüllst?
Ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas mal mache, ehrlicherweise. Also ab dem Zeitpunkt, wo man so ein Thumbnail bei sich bei YouTube reinpackt, was schon so sehr aus, also viele Sachen einfach zeigt, dann hat man es geschafft, dann ist man auf jeden Fall in dieser YouTube-Bubble angekommen. Aber nö, ich bin es ja schon gewohnt, irgendwie zu sprechen und dementsprechend auch mal interessant ein sehr kurzes Format zu teilen und auch einfach mal auszutesten, wie das ankommt. Aber das Feedback war gut und ich freue mich, irgendwie mehr erzählen zu können.
Nice, ja, herzlich willkommen im YouTube-Influencer-Game, Vicky. Wir warten jetzt hier Weekly Vlogs von dir. Und damit auch herzlich willkommen an alle, die zuhören oder zuschauen beim W3 Talk. Mein Name ist Marvin Sanchines. Mit mir dabei Vicchick 030, aka die Queen der Übergänge, aka YouTube-Vloggerin. Und wir freuen uns sehr, euch wieder aus Berlin begrüßen zu dürfen. Wie ihr wisst, haben wir letzte Woche es nicht geschafft, eine normale Episode aufzunehmen. Wir hatten fast den Lauf, Vicky. Wir haben wirklich, egal ob Austin oder New York, so immer die Sessions reinbekommen. Letzte Woche hat es leider nicht geklappt, aber dafür hat Vicky euch in einem 6-Minuten-Monolog mit einem Recap von der NFT NYC verzaubert, was wir eben auch in Videoform auf YouTube hochgeladen haben. Darüber haben wir gerade gesprochen, auch beim Intro. Ja, und heute geht's weiter mit einer normalen Session. Vicky, wie fühlst du dich? Wie ist es, zurück in Berlin zu sein? Gib uns vielleicht auch direkt auch ein Update aus dem Fund. So, what's going on?
Ich freue mich auf jeden Fall wieder, ich sag mal, eine Arbeitsroutine und eine Alltagsroutine zu haben. Eine Sache, die mir stark auffällt, wenn man sich einmal an die Klimaanlagen in den USA gewöhnt hat, dann ist so diese Luftfeuchtigkeit hier und dieses konsequente Schwitzen auch in den Innenräumen ein bisschen ungewohnt. Aber wir sind wieder voll dabei, können jetzt auch endlich mal wieder Calls am Nachmittag machen, was ja in den USA nicht so einfach war. Und wenn du halt für die W3 Vision mit Leuten dich austauschen möchtest und das irgendwie nur auf einen halben Tag geblockt ist, macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wir sind voll dabei und ja, wie ihr vielleicht schon, ich glaube, wenn man die Podcast-Episode hört, dann hat man es ja schon gelesen, wir haben ein kleines neues Newsletter-Format gestartet, was auch ein ziemlich nices Update ist. Ich bin mega, mega stolz. Es liest sich sehr geil. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was da auch für Feedback bei rumkommt.
Yes, das war auf jeden Fall ein großer Brocken für uns intern die letzten 3 Wochen oder so. Wir haben den Newsletter komplett überworfen und von Englisch auf Deutsch geswitcht. Und dabei jetzt so ein wöchentliches Format, Catch of the Week nennen wir das Ganze. Kann man auch offen sagen, wir sind auf jeden Fall inspiriert auch von Milk Road, was den Stil angeht und finden auch, dass das unsere Sprache, unseren Vibe ganz gut wiedergibt. Und auf dem Aufbau, ähnlich wie beim Podcast, gehen wir größere Headlines durch und auch in die Tiefe, analysieren, wieso gewisse Dinge passieren, geben unseren Senf dazu aus der Fund-Perspektive. Das heißt, wir holen uns da auch natürlich den Input vom ganzen Team, sei es von Henrik oder von Tim, Felix, das ganze Fund-Team gibt auch den Senf dazu, packen nochmal die wichtigsten Headlines zusammen, die wichtigsten Stats, 1, 2 lustige Screenshots oder Memes und wollen euch da in 3 bis 5 Minuten Lesezeit eigentlich das Wichtigste jede Woche mitgeben. Und genau, das ging live. Könnt ihr euch reinziehen, könnt ihr abonnieren. Die URL, lass mich nichts Falsches sagen, lautet w3news-behiiv.com. Stimmt das, Vicky? Irgendwas in die Richtung?
Hä? Das musst du doch besser wissen als ich. Ich habe ihn nur per Mail bekommen. Ich krieg das Endprodukt. Wir können es auf jeden Fall nochmal in die Shownotes packen.
Wir packen es in die Shownotes. Das ist irgendwie zum Beispiel, wir nutzen Beehive für den Newsletter. Das ist unser Tech-Stack und da gibt es auch eine eigene Webseite für den Newsletter. Ansonsten w3.vision oder w3.fund und da könnt ihr euch einfach eintragen und kriegt dann jeden Freitag den Newsletter in die Inbox. Mhm. Okay, nice. Ja, finde ich auch cool. Bin auf das Feedback gespannt. Für gewisse ist vielleicht auch ein bisschen ein Switch, was die Sprache angeht. Von dem her, wir gehen halt der Mission nach deutschsprachigen Raum nach vorne tragen, wirklich auf Deutsch auch euch abzuholen und euch das beste Wissen mitzugeben. Darum auch natürlich der Podcast auf Deutsch. Aber genug Newsletter-Ad hier. Was gibt es sonst noch? Ich glaube, der nächste Event bahnt sich an. Stimmt
genau,
das?
Genau. Wir planen das nächste W3-Pizza-Event Ende Juli hier in Berlin diesmal wieder. Und zwar jetzt nicht als Side-Event von irgendeiner Konferenz, sondern so ähnlich, wie wir es im April, meine ich, zum ersten Mal bei uns im Büro gemacht haben. Mit dem Netzwerk, mit der Community, ein bisschen interaktiver. Da plane ich ein bisschen was vor. Location wird auch noch announced. Also es gibt, was Details angeht, noch nicht so viele Infos, aber man kann sich schon mal registrieren, damit man sich das Datum 28. Juli blocken kann, dass sich da jeder für Zeit nehmen kann und wir jetzt auch wieder mit ein paar mehr Leuten zusammenkommen und uns auch wirklich austauschen können, Mehrwert liefern können, Impulse schaffen, all diese wunderschönen Sachen, denn die Community ist einfach auch größer geworden in den letzten Monaten, vor allem jetzt nochmal durch NFT NYC, nochmal mit so viel mehr Leuten aus Deutschland in Kontakt getreten, Beziehungen aufgebaut. Und das ist einfach schön zu sehen, dass auch die sich direkt angemeldet haben und auch Bock drauf haben, die hier in Berlin sind und wir da ein paar mehr Leute mit dabei haben. Und vielleicht noch eine Sache, die ganz interessant ist, weil wir ja sehr, sehr oft oder sehr lange irgendwie nur über die W3 Vision sprechen, was heißt nur, aber das halt im Fokus steht für all die, die sich fragen, was eigentlich so mit dem Fund abgeht. Wir sind gerade, ich kann noch nicht so viel sagen, weil dann würde ich, jetzt geht diese Zeit wieder los, Marvin, ich kann noch nicht so viel sagen.
Die OGs erinnern sich. Jede Folge startet damit, ja, hier geht was Geiles, aber ich kann leider nichts zu sagen.
Ja, aber ich wollte schon mal anteasern, dass wir jetzt auch mit dem Fund ein bisschen was Größeres planen und das Legal Setup im Hintergrund läuft und wir da auch anstoßen, nochmal deutlich mehr zu machen. Also vor allem auch in Anbetracht der Marktsituation nach wie vor bullish sind und eher glauben, dass das jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um auf echt geile Projekte zu setzen. Und das ist, ich sag mal, ohne jetzt mehr Details zu geben, läuft die ganze Zeit im Hintergrund ab und wenn es soweit ist, dann kommt das große Announcement.
Ich bin gespannt.
Weil du ja auch gar nichts weißt, ne?
Ich weiß sehr wenig. Nice, okay, cool. Dann war es das mit dem Update. W3.pizza, da könnt ihr euch eintragen, ne? Oder in die Warteschlange zumindest rein. Die im Discord sind, die kriegen natürlich die News als erstes. Wir haben noch angefangen, das vielleicht auch noch spannend, ein paar Pull-Ups zu verteilen, ne? Wie versprochen auch. Mhm. Vor zwei Folgen war das. Haben wir das mal angeteasert.
Ja, wir werden
das ist die erste noch rausgeschickt.
Genau, also das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Das hat einer aus der Community vorgeschlagen und das wird sich jetzt auch immer mal wieder im Podcast zeigen. Es wäre irgendwie öde bzw. zu einfach, in jeder Episode ein Pop-up zu packen, sondern wir wollen ja irgendwie ein bisschen damit rumspielen, dass die Leute auch wirklich zuhören und sich das alles reinziehen und irgendwann vielleicht so einen Tipp hören, dass es in dieser Episode nochmal ein Pop-up gibt. Und was dann am Ende bei rauskommt, wer wie viele Pull-Ups wann gesammelt haben muss, das sind alles Sachen, mit denen man spielen kann. Also genau, das war nicht der letzte
Pull-Up. Ich habe gerade noch eine Idee. Eigentlich könnten wir so ein Codewort irgendwo in der Episode platzieren. Und wenn die dann das Codewort im Discord oder via LinkedIn DM durchschicken, dann gibt es nochmal ein Pull-Up für dieses Codewort.
Das ist interessant. Was meinst du? Das ist interessant. Nicht nur Codewort, sondern man muss auch sagen, zu welcher Zeit. Also, weißt du, das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Mit sowas kann man echt viel machen.
Behalten wir im Hinterkopf. Ob es heute schon ein Codewort gibt? Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Okay, aber dann, wenn wir schon von Community Engagement sprechen und von Vorschlägen beziehungsweise auch Fragen aus der Community, dann lass uns gerne auch direkt in die erste Frage gehen. Reingehen, die auch auf eine Headline, die wir vorbereitet haben, einzahlt.
Genau, und zwar, deswegen, ich würde die noch nicht vorlesen, ich würde die tatsächlich dann, wenn wir über die Headline sprechen, beziehungsweise die Headline sprechen, weil ich finde, das hat so gut gepasst, dass ich gedachte, das koppeln wir einfach mal so ein bisschen.
Alright, wir machen so. Ich wechsle, wir machen neuen Spitznamen, Diktator
Vic Chick. Ich dachte, wir machen das mal so smooth.
Auf jeden Fall, lass uns smooth halten. und dann mit den Lieblingsheadlines reinstarten.
Mhm.
Und ich habe da eine für dich, Vicky. Und zwar Magic Eden ist jetzt das dritte Unicorn, das dritte Einhorn, was NFT-Marktplätze angeht. Und für die, die Magic Eden nicht kennen, das ist ein Sekundärmarkt, wo Solana-NFTs getradet werden. Und die haben vor kurzem jetzt wieder eine große Runde geraced. Ich meinte, das wären rund 160 Millionen Dollar.
Ja, ich glaube 130 waren es.
Oder 130 ja. Millionen. Ja, bei einer Valuation von jetzt 1,6 Milliarden Dollar. Und ja. Damit ja Unicorn-Status. Haben wir auch im Newsletter aufgegriffen, vom Pony zum Unicorn. GG Magic Eden. Und das ja, passt auch ganz gut zur Headline, dass Solana ein Handy rausgebracht hat. Das Solana Phone auch mit dem Operating System dazu. Und gibt es auch einige spannende Komponenten dazu, ne Vicky, weil auch OpenSea und Rarible vor kurzem Moves gemacht haben in Richtung Solana-NFTs und die auch in ihre Marktplätze integriert haben. Und wer dann denkt, okay, Magic Eden, jetzt wo die Konkurrenz kommt, OpenSea, Rarible, zwei riesen Marktplätze, die jetzt auch Solana-NFTs machen, das ist Magic Eden dein Sittern-Gerät. Nicht wirklich so, denn das frisch gebackene Einhorn hat nach wie vor über 90% Market Share, was Solana-NFTs angeht. Das heißt, immer noch ganz klar die Nummer 1, was das Handelsvolumen angeht von Solana-NFTs. Und ist aber auch nicht das einzige, das Handelsvolumen, was Magic Eden besonders macht, ne, Vicky? Was gibt es da sonst noch?
Also die sind schon ziemlich community-nah. Ich hatte das Glück, mich da letztens mit jemandem zu unterhalten, der da arbeitet. Und das, was man bei OpenSea ja immer mitbekommt oder mitbekommen hat, ist, dass die halt nicht so krass auf das reagieren, was die Community möchte, beziehungsweise auch einfach gar nicht accessible sind, Richtung Customer Service, ganz vereinfacht gesagt. Und Magic Eden hat unter anderem halt auch ein Launchpad und betreut dann halt auch viele Projekte und sind halt einfach viel mehr Richtung Community als, ich sag jetzt mal, als OpenSea. Und das ist schon richtig cool. Wenn man auch auf die Website von Magic Eden geht, dann hat man auch so ein bisschen anderes Setup. Du hast halt an der Seite nicht nur, du hast halt noch viel mehr Reiter. Sprich, die Seite bietet einem eigentlich nochmal deutlich mehr als das, was man jetzt auf den ersten Blick auf OpenSea findet. Und da könnt ihr euch auch einfach mal durchklicken. Und wenn ihr ein Projekt seid und Bock habt, irgendwie Unterstützung zu bekommen, kann ich euch das Launchpad nur ans Herz legen.
Nice, muss ich auch gleich abchecken auf der Webseite. Mhm. Jetzt vielleicht noch kurz, um das abzurunden. Jetzt habe ich das Solana Phone geteased, aber gar nichts zu gesagt. Also Solana hat das bekannt gegeben vor kurzem, dass sie eben jetzt ein Handy wirklich auch launchen und dazu auch eine Open Source Plattform, wo man eben auch Marktplätze, Apps etc. entwickeln kann drauf. Die Abkürzung von diesem Operating System ist auch, müsst ihr euch mal geben, Leute, SMS, das ist nämlich ein neues Software-Kit, das Solana Mobile Stack, eben kurz SMS, kommt euch vielleicht bekannt vor, SMS. Mhm. Auch eigentlich eine Ansage, ne, zu sagen, hey, wir launchen jetzt hier das neue Software-Kit, was wir bei allen Handys auch wirklich immer einführen möchten. Und ja, die Abkürzung ist mal einfach die gleiche wie die Abkürzung für Textnachrichten, wie wir sie von früher kennen. Da hat natürlich jetzt WhatsApp die Überhand genommen oder iMessage, aber ja, wilder Move. Und dazu dann eben auch ein neues Android-Smartphone, Saga heißt das, soll Anfang 2023 auf den Markt kommen. Und laut Solana-Co-Founder Anatoly Yavovenko ist das Ziel, der Zweck des Handys, des physischen Handys, einfach einen einfachen Zugang zu Web3 zu ermöglichen für die breite Masse. Und besonders wichtig eben die Wallet-Funktion des Handys. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wir haben ja vor zwei Episoden über Ledger Live gesprochen als Hardware-Wallet, wo man eben auch physisch seine Funds, NFTs, Krypto, Assets hinterlegen kann, damit die nicht im Web irgendwo halt gehackt werden können oder gestohlen werden können. Und sie stellen sich eben vor, dass man über das Handy dann auch seine Assets verwahrt, statt eben auf einem anderen Hardware-Wallet. Das heißt, ja, spannender Case und auf jeden Fall auch ein bolder Move von Solana hier so zu attackieren. Wir wissen, dass andere Riesen wie Microsoft oder wie Nokia auch mit ihren Smartphones versucht haben, beispielsweise Apple oder Android ja, zu besiegen oder ja den Markt auch zu erobern, beziehungsweise denen wurden auch oftmals der Markt von den anderen weggenommen. Das heißt, hier Solana als Web3-Company im Vormarsch. Mal gucken, was glaubst du, Vicky, kannst du dir vorstellen, so ein Solana-Handy bei dir zu tragen?
So, wir haben schon drüber gesprochen. Ich hätte gern so ein Solana-Arbeitshandy. Wäre ja eigentlich blöd, wenn man das nicht zumindest mal ausprobiert, weil das einfach unabhängig davon, wie es andere bisher gemacht haben und meistens gescheitert sind, finde ich den Approach halt einfach nochmal komplett neu, weil die Vision ist es eben auch Web3 nochmal mobile zugänglich zu machen. Etwas, was jetzt gerade einfach total nicht funktioniert. Also ich benutze nichts mit Web3 auf meinem Handy, also auch die MetaMask nicht, weil ich es irgendwie voll umständlich finde und es einfach nicht so userfreundlich ist. Und dann halt ein System zu haben, was genau darauf ausspielt. Let's see. Ich habe Bock drauf. Auch wenn Solana ist. Und ich hoffe, bis dahin haben die eine gute EVM-Bridge oder sowas, dass man nicht komplett vom anderen Ökosystem ausgeschlossen wird.
Multichain-Type meinst du dann, dass man beispielsweise über die Multichain auch Ethereum-Assets oder andere Chains?
Naja, das Ding bei Solana ist ja, dass die halt, jetzt wird es ein bisschen technischer, das, was zum Beispiel Ethereum hat, ist die Ethereum Virtual Machine und das haben andere Blockchains meistens auch, beziehungsweise einfach die, die denselben, ich sag mal, darunter liegenden Code haben und viel einfacher miteinander kooperieren können. Als jetzt beispielsweise Cardano hat eine eigene Programmiersprache und ist deswegen so eine Bubble für sich und Solana eben auch, Solana Trust. Und, boah, jetzt warte mal ganz kurz. Solidity ist die von Ethereum, genau. Ich habe gerade kurz einen Hänger gehabt. Und die meisten Developer können eben Solidity, deswegen ist da auch meistens immer der größere Andrang und es ist schwieriger, Leute zu finden, die eben diese anderen Programmiersprachen können. Und es ist natürlich auch schwieriger, Informationen über zwei Operating Systems hin und her zu schieben. Deswegen gibt es ja beispielsweise Wormhole als Solana Bridge, die halt den Access zu anderen Chains gibt. Ich will jetzt aber nicht so komplex werden. Ich sage nur, das ist immer gute, also ich sag mal, für uns immer ganz gut, wenn Chains beispielsweise EVM kompatibel sind, weil die Kommunikation einfacher ist.
Notizen gemacht. Mal gucken, ob ich das beim nächsten Kaffee auch nochmal so rüberbringe, wie du das gerade gemacht hast. Okay, Vicky, das war Solana. Jetzt, was ist deine Lieblingsheadline? Lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, was dich die Woche bewegt hat.
Und zwar Binance, also generell alles, was Binance gerade macht, finde ich irgendwo sehr sympathisch. Die haben ja vergangene Woche schon mit Cristiano Ronaldo kooperiert, der das NFT-Game verändern möchte. Zumindest war das der Werbespot. Und jetzt ein, zwei Wochen später partnern die mit dem einer der meist gefollowten TikToker. Und zwar heißt der KB Lame. Der soll Krypto und Web3 Awareness an die Leute verteilen. Ich habe das jetzt mal so in so richtig schlechtes Deutsch übersetzt. Aber für alle, die den nicht kennen, ich liebe den so sehr, der ist so geil. Es gibt diese Memes, der hat diese klassischen Stücke, wo er eben ganz vereinfacht Sachen, die so obvious sind, in seine Videos verpackt, wie beispielsweise, wie man eine Wasserflasche öffnet oder sowas. Und das ist eigentlich so ein perfekter Catch, weil der hat 145 Millionen Follower auf TikTok und 2,3 Milliarden Likes insgesamt. Das heißt, er hat so eine krasse Reach und der Trailer, guckt ihn euch unbedingt an, das ist so geil, weil es ist so obvious, er will den Leuten halt einfach das, was ziemlich einfach sein sollte, beziehungsweise komplex ist, einfach sein sollte, in so einer Meme-Art und Weise nahebringen. Und das wird dann halt alles mit Binance gebrandet sein. Und das ist gar nicht mal so blöd. Also das ist echt. Ich freue mich. Ich freue mich auf alles, was der macht, weil ich finde seinen Content gut und das macht Binance halt auch nochmal deutlich sympathischer. Und ich weiß nicht, was für eine Kampagne die fahren, aber mit Cristiano Ronaldo Change the NFT Game und diesem KB Lame Awareness Web 3 kann es halt sein, dass die jetzt für verschiedene Nischen einfach die richtigen Leute suchen. Wer weiß, als nächstes kommt vielleicht Metaverse. Wer ist da der Ambassador dafür? Aber die haben jetzt halt einfach diesen Vorteil, dass, und wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, die ihr Marketingbudget eben zurückgehalten haben, nicht so wie Crypto.com oder Coinbase, alles auf eine Karte gesetzt haben und präsent waren, sondern eben jetzt in dieser Marktsituation nicht nur in der Lage sind, über 2000 Leute einzustellen, sondern eben auch wahrscheinlich, also keine Ahnung, wie viel Cristiano Ronaldo kostet, aber ihr ganzes Geld eben in solche Sachen zu stecken und sich da halt eben nochmal ganz nach oben zu katapultieren, vor allem was den Massenmarkt angeht, weil die nehmen sich ja jetzt offensichtlich Leute, die nicht Core Web 3 sind, sondern die Leute an Web 3 heranführen sollen.
Ja, und ich meine eben da, Super Bowl Ads gab es wie Sand am Meer aus der Krypto-Nische, hat Binance nichts gemacht. Crypto.com, die sich ja direkt ein Footballstadion gekauft haben und jetzt, glaube ich, auch in finanziellen Struggles sind. Und da hat Binance eher ruhig aufs Business konzentriert und kommt jetzt auch mal mit zwei der größten Gesichter im Social Media Game, einfach in der Kultur, wie wir sie heute kennen, nach außen. Das ist schon ein bolder Move. Und auch spannend zu sehen, ne? Die setzen halt auf Menschen, die setzen auf Gesichter, die eigentlich zur Brücke werden zur Binance Brand, statt beispielsweise hier irgendwie Corporate, irgendwie so einen cinematischen Trailer mit Matt Damon zu machen, wie das, was auch Crypto.com, ich weiß es gar nicht mehr, es war auch es war Crypto.com.
Doch, ja, die waren das.
Und stattdessen holen sie sich die Personen, die halt den Zeitgeist auch wirklich noch treffen, den größten TikToker, einer der größten TikToker. Kabi ist das der auch nichts sagt im Video, in den Videos, ne? Das ist immer stumme, so genau, Comedy-Videos genau. Macht.
Ja.
Den müsst ihr auch mal einfach mal reinziehen, so wie der gewachsen ist. Das ist ein unglaublicher Case, wie er als Creator aufgestiegen ist. Hey, hier kurze Werbeunterbrechung. Nein, wir bewerben nicht ein externes Produkt. Noch nicht. Schreibt uns, wenn ihr Interesse habt, mit uns zu kollaborieren. Sondern unsere Konferenz W3 Vision am 21. und 22. September in Köln auf der Demexco. Wir haben eine eigene riesige Fläche. Wir haben unglaubliche Speaker von Rarible, High Snobiety, Colibri Games, Agentur Boomer und vieles mehr. Und wir suchen weitere Speaker, wir suchen Aussteller und wir möchten einfach Welle machen und euch da dabei haben. Von dem her, checkt die Webseite ab, w3.vision, schreibt uns auf LinkedIn, in den Discords, erzählt euren Kindern, euren Eltern, euren Enkeln und ja, das ist es. Wir gehen zurück in die Folge. Danke euch, GG. Okay, coole Headline und lasst uns sehen, wie sich die Kampagne noch weiterentwickelt, Vicky. Jetzt vielleicht aus so einer leicht positiven Note, jetzt in eher ein ernsteres Thema. Wir haben auch lange nicht darüber nach außen kommuniziert, weil es auch noch schwer zu greifen war, wie ernst dieses Thema ist. Aber es gab tatsächlich negative Stimmen, es gab ernste Vorwürfe gegen den Bored Ape Yacht Club. Und zwar geht es direkt eigentlich um Rassismusvorwürfe. Und ich habe das auch nur irgendwie durch unseren internen Group-Chat mitbekommen, dass hier irgendwie Bored Ape Yacht Club angeblich irgendwie eine Secret-Nazi-Community sein soll oder was weiß ich. Aber es ist auch nicht nur so eine Headline, die einfach mal im Winde verweht ist, sondern es ist doch auch ein ernster Vorwurf. Und darum, Vicky, hol uns auch gerne mal ab. Was hat es damit auf sich?
Genau, ich habe ein bisschen länger überlegt, ob wir überhaupt über dieses Thema sprechen sollen, beziehungsweise wie wir dieses Thema angehen, weil ich sowas immer zu sensibel finde und zu komplex, als dass jemand wie ich, der wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie 20, 30 Stunden da reingesteckt hat, um auch wirklich zu verstehen, was da passiert ist und alles in Kontext zu stellen, eine Meinung zu haben kann. Deswegen, was ich jetzt einfach machen will, ist so ein bisschen runterbrechen, was passiert ist, welche Punkte es gab und was alles dazugehört und im besten Fall in den Shownotes nochmal das Wichtigste verlinken, damit man sich selber einfach ein Bild von machen kann, weil ehrlicherweise sind wir ja natürlich auch irgendwo biased. Wir halten Dinge aus dem Board, also NFTs aus dem Board Ape Ökosystem, beziehungsweise aus dem Yuga Lab Ökosystem bei uns in der Wallet und wollten dann natürlich ganz am Anfang, als dieses YouTube-Video rauskam, erstmal nicht direkt glauben, dass es jetzt wirklich wahr ist. Wobei ich persönlich sagen muss, ich habe mir das Video nicht mehr anschauen können in voller Länge, weil es wieder von YouTube genommen wurde und ich bewusst, dadurch, dass das alles während der NFT NYC war, nicht mal die Zeit hatte, mich ausgiebig damit zu beschäftigen. Das war halt so ein bisschen blöd. Deswegen muss ich das jetzt alles nachholen und habe halt den Vorteil, denke ich mal, in meiner Meinungsbildung, dass ich jetzt deutlich mehr Informationen habe und nicht mehr diesen Moment, wo alle eben empört waren, als dieses Video rauskam und direkt auf Twitter meinungsbildend unterwegs waren, sondern halt nochmal das Statement von Yuga Labs und ich sag mal, das, was jetzt im Nachhinein noch passiert ist, dazu kommt. Also, es war halt so, dass ungefähr zur NFT NYC ein YouTube-Video von einem Filion gelauncht worden ist. Und da ist halt einer der lautesten Stimmen, der die ganze Research gemacht hat, jemand, der sich Ryder Rips nennt. Und der hat über Monate hinweg Research betrieben, dass die Bored Apes eben ganz viele, ich nenne es mal aus Nazi-Sachen und ich sag mal bestimmte Messages in ihrem ganzen Projekt versteckt haben. Und dass die alle rechtsradikal sind und ich sag mal wie so eine Sekte agieren. Ich will es jetzt auch nicht runtersprechen oder sowas, sondern es sind einfach harte Anschuldigungen. Und er hat nämlich auch, er hat eine ganze Website, die heißt gordonguna.com, das ist der Name eines der Co-Founder, wo er halt nochmal alles auflistet und alles zeigt. Und die Anschuldigungen sind sowas wie, dass Affen damals ja auch mit schwarzen Menschen in Verbindung gebracht worden sind, dass es Traits gibt, die rassistisch seien, wie den Hip-Hop-Trait, den Grill-Sushi-Chef-Headband-Trait, dass die Gründer eben auch viel auf dieser Seite 4chan unterwegs waren, was eher so eine, ich sag mal, eine sehr extreme Plattform ist, wo sehr viel schwarzer Humor herrscht. Ich war da nie so tief drin, ich war da vorhin kurz drauf und bin direkt wieder gegangen, weil ich dachte, nee, ist mir ein bisschen zu viel. Hieß es angeblich und dass das Logo irgendwie einem Totenkopf gleich sein soll, dass einer der Founder heißt Gargamel und dieser Charakter hat hasst die Schlümpfe und auf dieser 4chan-Plattform ist Gargamel auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass man antisemitisch unterwegs ist und dass eben vor allem auch noch dieser Typ gleichzeitig seine, ich weiß nicht, es ist ja kein Bachelor in den USA, aber eben seine College Thesis über ein Buch geschrieben hat, das eben Nazi-Fiction war. Also all diese kleinen Punkte hat er halt zusammengeführt und dann gibt's noch beispielsweise, ich habe alles aufgeschrieben, ein anderer Co-Founder heißt Tomato Ketchup und das sei, und das finde ich halt schon ein bisschen krass, dass es derselbe Name ist wie einer aus so einem Film von 1971. Ein Typ, der faschistische Kleidung getragen hat und eben eine Frau vergewaltigt hat, hatte halt denselben Namen. Nein, das war der Filmname. Und das weiß ich jetzt nicht, ob ich das im Podcast sagen darf. Aber wenn man Gordon Guna, ich sag mal, ein paar Buchstaben umdreht, dann hat das halt eine andere Bedeutung und ist eben auch in dieser 4chan-Community ein Slang für dummer Schwarzer, so wenn ich das jetzt mal so runter, also so ausdrücken darf. Und der andere Co-Founder heißt halt SASS, also S-A-S-S, SS fürs Nazi-Regime. Und das finde ich ein bisschen heavy. Da musste ich beschmunzeln, weil ich mir dachte so, was? Dass das Other Side Project von den Bored Apes am 30. April gelauncht wurde und das sei der Todestag von Hitler. So, das sind halt die ganzen Anschuldigungen gewesen. Und das Erste, was mir komischerweise dazu eingefallen ist, das ist für mich eigentlich eine Grundlage, wie Verschwörungstheorien immer begründet werden. Sprich, du suchst dir einfach Sachen und versuchst dir daraus, aus eben diesen ganzen Punkten eine Meinung zu bilden oder so zurechtzulegen, dass es passt. Ist jetzt wahrscheinlich eine krasse Aussage von mir. Das ist einfach auf Basis dessen, dass ich das Statement von Yuga Labs schon gelesen habe und mir die ganze Zeit denke, das ist so viel. Und wir haben selber mal ein PFP-Projekt gemacht im vergangenen Jahr. Wir haben uns einfach ein Narrativ ausgedacht, irgendwelche Tiere genommen und uns an der mexikanischen Geschichte bedient, weil das alles cool aussah und cool klang. So ein Mist hätte uns auch passieren können, dass wir einfach bestimmte Sachen nicht beachtet haben und die halt in anderen Sprachen und Kulturen eben total falsch sind. Was ich zugeben muss, ist diese Dokumentation von allem, was ich gehört habe und mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war schon krass recherchiert und aufgesetzt. Also ich kann schon verstehen, dass wenn die Leute sich das angeschaut haben, sich gedacht haben, da ist was dran. Weil dafür war sie zu hochwertig und zu gut, als dass man das direkt als Verschwörungstheorie abgetan hätte. Find's aber, also ich würde mich auch gerne mit anderen Leuten darüber unterhalten, vor allem Leute, die sich davon betroffen fühlen oder das halt auch wirklich, dem auch wirklich zustimmen. Nur ist das alles für mich, weil ich habe mir auch das Twitter-Profil von diesem Ryder Rips angeschaut. Der ist auch schon ein bisschen crazy in seiner Kommunikation, sehr laut und sehr provokant. Ist ja auch vermeintlich irgendwie ein selbsternannter Künstler. Aber das ist halt zumindest das, was gezeigt worden ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das auf der NFT-NYC nicht so krass gemerkt. Die Leute haben so ein bisschen drüber gesprochen, aber hatte nicht das Gefühl, dass alles zusammenbricht. Viele Promis wie Jimmy Fallon haben sofort ihren Ape aus ihrem Profilbild rausgenommen, was ich auch verstehen kann, weil bevor man irgendwie mit diesen Anschuldigungen assoziiert wird, schützt man sich als Person des öffentlichen Lebens vielleicht erstmal selber. Deswegen ist es für mich voll verständlich, hätte ich auch gemacht. Aber bei sowas sehr komplexem, sehr sensiblem, würde ich eher immer darauf warten, bis ein paar mehr Informationen rauskommen und nicht immer direkt dann auf Twitter abhängen und gucken, was die Leute sagen. Weil, und das ist für mich eigentlich der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, okay, der Typ bubbelt oder hat sich das alles eher so zurechtgelegt, weil dieser Rider Rips am selben Tag eine eigene Bored Ape NFT-Kollektion gedroppt hat, 1:1 kopiert mit genau denselben Trades. Also obwohl seine Anschuldigungen sehr heftig waren, hat er sich eben auch diese Trades genommen und eigentlich genau dieselbe Kollektion kopiert, die er ja kritisiert hat, hat damit knapp 20 Millionen eingenommen und also hat eigentlich Geld damit verdient, dass er für Furore gesorgt hat. Und das finde ich halt ein bisschen komisch. Und das hat mir dann auch zum Nachdenken gegeben. Und ja, das ist jetzt, ich habe jetzt viel geredet, das ist jetzt halt so das Roundup zu dieser Story gewesen. Ich würde halt, wie gesagt, jedem empfehlen, sich da nochmal selber mit auseinanderzusetzen, weil ich mich nicht so wohl dabei fühle, jetzt da so eine krasse Meinung Mache zu haben. Also selbst wenn ich sage, ich glaube nicht, dass es stimmt, ist das eher auf Basis der Sachen, die jetzt im Nachgang passiert sind, als auf das Video bezogen, was ich mir in voller Länge nicht angucken konnte. Genau, aber zumindest wurde dieser Typ jetzt angeklagt von Yuga Labs wegen Urheberrechtsverletzung. Und ja, das ist so, ich sag mal, der Stand der Dinge momentan.
Wild. Also es ist ja ein Movie in the Making gerade. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es Filion, ich habe Filion früher geguckt auf YouTube. Der hatte mit Fitness-Content gestartet und dann angefangen, so ein bisschen Documentaries zu machen, so andere YouTuber auch zu exposen. Also es ist so ein YouTuber, der halt keine Angst hat, auch Dinge, die im Trend sind, zu hinterfragen. Und ja, sein YouTube-Titel Bored Ape Nazi Club ist natürlich dann auch direkt eine Ansage. Ja. Stunde Video, ich muss mir das reinziehen, das ist will ich sehen. Wahrscheinlich werde ich da rauskommen und dann auch alles glauben. Ja, aber Rider Rips wurde angeklagt. Filion selbst, der das Video produziert hat, nicht, sondern nur Rider Rips, weil er eben die IP benutzt hat vom Bored Ape Yacht Club und selber ein NFT gelauncht hat. Mhm. Da gibt es auch eben einen Lawsuit dazu.
Ich werde mal alle Infos dazu mal in die Shownotes packen, weil es gibt so viele Sachen. Er hat halt auch noch eigene Websites, wo er auch noch anprangert, dass er auch mal einen Punk gekauft hat und den kopiert hat oder beziehungsweise neu gemintet hat. Also der hat schon mal mit Yuga Labs auch zu tun gehabt im vergangenen Jahr. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie aufeinandertreten, dass er von denen angeklagt wurde. Und es sind einfach so viele komplexe Schnipsel, die da zusammenpassen, dass man sich auf jeden Fall nochmal selber mit auseinandersetzen sollte. Und dieses Video kann man sich theoretisch anschauen, weil du kannst dir halt Reaction-Videos anschauen. Und da ist es halt dann noch nicht von YouTube rausgenommen.
Ja. Ja, wird auch in Suchanfragen, kommt es nicht mehr, das Video von Filion. Ja. Das muss auf seinen Kanal gehen und das Video anklicken. Auch warum, frage ich mich hier so. Free Speech ist dann doch auch wieder ein wichtiges Thema. Aber krass, also wenn ich mir auch die Kommentare so durchlese, sind auch wirklich viele, die komplett auch gegen Bored Ape Yacht Club schießen und die auch sagen, ey, du mach weiterhin so, verbreit die Wahrheit so, die Leute müssen das erfahren. Also es ist krass, dass sich da so eine Bewegung auch entwickelt. Und sehr schwer zu bewerten, ne? Weil es ist so geldgetrieben, die ganze Bewegung. Celebrities springen auf Bored Ape Yacht Club auf, weil sie wahrscheinlich auch eine Möglichkeit sehen, einerseits im Trend zu sein, wahrscheinlich auch mit Cash angelockt werden. Ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ist wahrscheinlich kein Zufall, dass auf einmal alle Promis ein Bored Ape Profilbild hatten. Da wird auch Geld fließen im Hintergrund. Und dann aber auch ein Jimmy Fallon, der da direkt Moonbird statt Bored Ape reinpackt, sobald nur schon Vorwürfe erhoben werden gegen den Bored Ape Yacht Club. Also wir halten euch da auf dem Laufenden, würde ich sagen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn ihr noch weitere Insights dazu habt, zu dem Thema oder Resources, was auch immer, dann schickt uns das gerne zu und ich werde mir als Wochenendlektüre noch das Video von Filion mal reinziehen und gucken, ob da was dran ist.
Ja, unbedingt. Also wir können es auch nochmal irgendwie dedizierter kommunizieren. Aber das ist, ich wollte zumindest mal ein Roundup geben, weil wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen haben und auch im Newsletter immer so nur ein bisschen Content zugegeben haben, weil das einfach zu sensibel ist. Und ich selber nicht so ganz weiß, was ich glauben soll, ehrlicherweise. So, ich will es nicht glauben, deswegen meinte ich bin biased sehr wahrscheinlich. Und weil das Statement von Yuga Labs, das heißt A Letter from the Founders, könnt ihr euch auch auf Medium durchlesen, dann doch irgendwie Sinn macht. Aber das ist halt, wie gesagt, keine Ahnung, was man glauben soll. Aber so, um einen Abschluss zu geben, das ist mir alles zu... Ich kann einfach nicht glauben, dass wenn die sich das ausgedacht haben, wenn das stimmen soll, dass sie das so krass aufgezogen haben. Das ist, ich weiß nicht. Ich will nicht glauben, dass Leute so denken. Das ist zu heftig, wenn das wirklich stimmen sollte.
Ja, ich kann auch nur dazu sagen, ich behalte ein offenes Mindset. Ich höre mir gerne beide Seiten an und bin nicht absolut in einer Meinung, egal ob pro Yuga Labs oder contra Yuga Labs, sondern auch gucken, was da noch kommt. Und ja, ist spannend, man hört sich eine Seite an, dann glaubt man der Seite, dann sieht man sich die andere Seite an und dann glaubt man der Seite, weil natürlich die Argumente immer auch zurechtgelegt werden, sodass der Narrativ auch möglichst glaubhaft rüberkommt.
Ja.
Aber in Anbetracht der Zeit, Vicky, und auch an alle, die zuhören, wir haben heute sehr einen Titan-Podcast, sowohl vorher wie auch nachher wichtige Meetings und wir schieben hier das noch ganz kurz rein, weil wir auch Bock haben, über das Thema zu sprechen und das nicht verpassen möchten. Darum gehen wir gleich ins nächste Thema. Wieder ein bisschen lockerer. Jetzt haben wir gerade 15 Minuten Bored Ape Kontroverse Talk gehabt. Jetzt geht es in die Richtung Sport. Adidas hat ja schon viel gemacht. Wir erinnern uns, Adidas Into the Metaverse, das Collab mit Punk, GM Money und jetzt aber ein neues Collabo in Richtung Fußball. Adidas, ja. NFT, Fußball, Metaverse, what's going on?
Das ist so etwas, das habe ich schon gehört im April. Und zwar haben wirklich Gary Vaynerchuk, G-Funk, also der Founder von Pixel Vault, G-Money, Snowfro, der Founder von Artblocks und Jacob Martin, der Founder of Punks Capital, sich zusammengetan und eben WAGMI United gegründet, womit also eine Art Organisation, mit der sie einen Verein kaufen wollten, halt mit NFTs die Community daran teilhaben lassen. Und das ist jetzt eben passiert. Und zwar haben sie den englischen Viertliga-Verein, wenn ich mich nicht irre, ich kenne mich mit Fußball leider nicht so aus, schlagt mich nicht, heißt New Crawley Town FC gekauft und droppen jetzt dem nächsten NFT, um eben der Community die Möglichkeit zu geben, auch wirklich Teil dieses Fußballvereins zu sein und gewisse Entscheidungen mitzutreffen. Also sprich, man kann jetzt nicht jede Kleinigkeit mitentscheiden, aber das ist wirklich jetzt das Paradebeispiel dafür, dass NFTs eben auch noch vieles andere sein können und dass man sich viel mehr in bestimmte Themen integrieren kann. Und was Adidas jetzt da mit zu tun hat, die haben ein Trikot erstellt, sage ich jetzt mal, wo eben, also für diese Mannschaft. Und das Geile ist, da ist einfach so ein Squiggle noch mit drauf. Also Squiggle sind diese, das ist so von Artblocks, ich sag mal, das Logo. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Das sind auch NFTs, die man minten kann. Generative Art, alle sehen anders aus. Aber dadurch, dass eben der Founder von Artblocks mit dabei ist, haben die das einfach auf ihrem Trikot drauf. Ey, ich werde nicht glauben, wenn ich die auf der Fläche spielen sehe und haben da so ein fettes Adidas Squiggle WAGMI United Trikot an. Aber das wollte ich einfach noch unbedingt mit reinnehmen, weil das ist eigentlich ein sehr interessanter Case, weil viele verschiedene Parteien mitspielen. Also du hast halt den Fußballverein aus der UK, du hast viele Influencer aus der NFT-Web3-Community, hast auf einmal irgendwie noch ein Adidas mit drinne. Und eben jetzt noch die ganze Community, die durch einen NFT-Drop mitgezogen wird. Und die droppen am 6. Juli, wenn ich mich nicht irre. Also wir werden es auf jeden Fall beobachten. Und ich habe schon mal so in den Raum geworfen, ey Leute, glaubt ihr, es macht Sinn, sowas zu kaufen? Nicht, dass ich hier Financial Advice geben will, aber das ist also auch einfach privat irgendwie, ich finde schon so witzig und so interessant, dass ich mir vielleicht sowas kaufen würde. Vielleicht, also nicht aus Investment-Perspektive, sondern eher um dabei zu sein.
Richtig nice. Jetzt kommen die Sportvereine und incentivieren die Community, da auch teilzunehmen im Ganzen. Ja. Ich muss mich auch mal reinziehen.
Eine Sache, wenn jemand den Podcast hört und mehr Plan hat als ich, wenn ihr auf die WAGMI United Website geht, da ist oben so ein Banner, da steht die Internetsteam und dann steht da eine Wallet-Adresse, die aber nicht mit 0x anfängt, wie jede andere normale Ethereum-Adresse, sondern mit EA. Und ich hab's lag vielleicht auch an mir und meinem schlechten investigativen Journalismus, einfach nicht hinbekommen, nachzuvollziehen, was für eine Art von Wallet oder Message das sein soll oder von welcher Chain das vielleicht auch kommt. Aber falls ihr da... Ihr kriegt einen Po-Up von mir, wenn ihr mir die Antwort schickt.
Das ist geil. Wir belohnen Research mit Po-Ups. Vicky, groundbreaking. Wir machen unser eigenes WAGMI United hier. Das W3 United.
Ja, ich glaube, aber das geht auch gerade einfach nur so gut in der UK, weil die ja eigentlich so das Krypto-Hub jetzt werden wollen und wahrscheinlich jetzt auch sein werden in Europa, gegeben den ganzen MiCA-Verordnungen und das, was die Europäische Kommission gestern...
Da musst du uns kurz abholen, Vicky.
Da muss ich mich selber erstmal kurz abholen. Ich habe es nur überflogen. Das Einzige, was ich rausgezogen habe, ist starke Regulatorik auf den Kryptomarkt, vor allem eben die Tokens und Währungen, die nicht umweltfreundlich sind. Also sprich, Bitcoin hat auf jeden Fall, wenn das so weitergeht, nochmal ein riesengroßes Problem. Aber die, also um es zusammenzufassen, die EU stellt sich auf der einen Seite schon offen genug, als dass man zumindest das alles regulieren möchte, was hier gerade passiert mit Krypto. Und also es ist mainly erstmal Krypto, bei NFTs sind die erst in 18 Monaten. Aber Kryptoregulatorik ist schon tight. Und das macht dann, ich sag mal, Orte wie Großbritannien dann doch irgendwo attraktiver, die sich auf die Fahne geschrieben haben, jetzt das Krypto-Hub zu werden und die ja nicht mehr zur EU gehören. Aber das ist etwas, ich will jetzt hier auch keine Fake News verraten. Ich habe es nur in Headlines gesehen und nicht den ganzen Artikel gelesen. Und dementsprechend ist das nur so ein Mini-Update on the side.
Cool. Dann lass uns zum Abschluss noch ins letzte Thema reinspringen, was ja auch ganz gut zur Headline, nicht zur Headline, zur Frage aus der Community passt, die ich schon vorwegnehmen wollte zu Beginn der Episode. Vicky, was war die Frage der Community und was hat das mit dem Thema auf sich?
Ich dachte nämlich jetzt statt diesen 5 Fragen, die wir jetzt am Ende immer machen, ist das vielleicht auch mal so ein interessantes Format, was man jetzt zumindest, was ich einfach mal reinbringen wollte, weil es mir eingefallen ist. Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem guten Freund von mir, der sehr tief auch in der Web3-Szene ist und mich gefragt hat, wie ich das Verhalten und die Reaktion dieser ganzen Web2-Companies aufnehme, weil er glaubt oder er geglaubt hat, dass vor allem jetzt in dieser Marktsituation ja jetzt eigentlich die ganzen Web2-Unternehmen sagen, wahrscheinlich so diese Attitude haben, wir haben es euch doch gesagt, es ist nur ein Hype und vielleicht auch dementsprechend keinen Bock auf die W3 Vision haben. Also das war zumindest so seine Grundannahme und da haben wir uns ein bisschen länger drüber unterhalten. Und ich war so voll überrascht, als ich die Frage gehört habe, weil, und deswegen habe ich diese Liste erstellt. Also erstens, davon merke ich einfach nichts. Im Gegenteil, klar, der Markt ist down, aber ich habe das Gefühl, dass sich das Interesse der Technologie und den Möglichkeiten gegenüber eigentlich nicht so mit dem deckt, wie der ganze Markt gepoolt ist, sondern dass es immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, vor allem aus dem Web2-Space gibt, die jetzt gerade anfangen, vor allem Metaverse-Strategien aufzufahren. Und ich weiß, es ist ein Buzzword, aber ich habe das Gefühl, vor allem jetzt langsam wird das schon ernster und auch nochmal deutlich größer. Und habe auch echt nicht das Gefühl, dass das nachlässt. Klar, die großen Headlines bleiben aus oder zumindest ziemlich viele Headlines auf einmal. Aber ich glaube, wir sind trotzdem an einem Punkt in der Zeit angekommen, wo so digitale Identität, Ownership, unabhängig von Kryptowährungen einfach viel interessanter ist, als es noch vor 20 Jahren mit Second Life war, wo eigentlich derselbe Grundstein gesetzt war, abseits der Blockchain, aber die Leute einfach noch nicht gecheckt haben oder die Technologie noch nicht weit genug war, um sich in irgendwelchen virtuellen Welten aufzuhalten und wo auf einmal Partizipation und Ownership einfach ein Standard sein sollte. So damals haben die Leute nicht mal gecheckt, also fast gar keine Zeit im Internet verbracht. Also warum dann in virtuellen Welten? Und jetzt sind wir halt einfach an einem anderen Punkt und ich fange jetzt einfach mal an, die Liste mit reinzunehmen. Und zwar habe ich mir einfach so eine random Zusammenstellung aus Menschen und Unternehmen gemacht, die in den Web3-Space gekommen sind. Und abseits von dem, also ein paar Sachen hatten wir schon im Podcast. Zum Beispiel LimeWire ist jetzt mit dabei und hat sich als Music-NFT-Plattform positioniert und kooperiert eben auch mit beispielsweise Migos, die jetzt ein NFT-Musikvideo gemacht haben. Und er hat sich einfach aus der Höhle wieder rausgezogen und ist jetzt einfach eine Web3-Company geworden. Dann habe ich Großbritannien aufgeschrieben, weil ich mir dachte, ey, keine Ahnung, so random, die machen auf einmal irgendwie Royal NFTs, wollen unbedingt die ganze Krypto-Community bei sich haben. Woher kommt dieser Wandel? Dann habe ich Also was habe ich hier? Marvin, hast du das letztes Jahr mitbekommen? Es gab einfach ein Porsche-NFT, beziehungsweise wurde an einem Porsche-NFT gearbeitet. Ich dachte erstmal, das wären so komplett neue News, habe mich so voll gefreut, habe dann aber gesehen, hä, das war letztes Jahr. Aber die haben jetzt nochmal eine neue Website gemacht, wo man sich für dieses, für irgendwas, was Porsche mit NFTs macht, nochmal neu bewerben kann. Und deswegen finde ich es gerade so ein bisschen komisch einzuschätzen, was hier gerade passiert. Aber nichtsdestotrotz ist Porsche eben auch nicht der einzige Autohersteller oder Autobauer, die jetzt in den Space kommen, sondern ich meine, es gibt, Mercedes macht super viel, sogar, was war das, Hyundai hat was gemacht, es gab einen Lamborghini-Drop von Super Rare auch, wo ich in New York auch in der Galerie war. Und ich habe das Gefühl, also die sind, glaube ich, gerade die Letzten, die damit aufhören werden, sondern das eben nochmal an interessantere Use Cases packen. Ah ja, und was Porsche gemacht hat, ist das alles an Good Cause heften und mit Viva Con Agua zusammenzuarbeiten. Smart. Dann wer für mich heute eigentlich das Unterhaltsamste gedroppt hat, ist Kevin Hart. Der hat nämlich nicht nur gesagt, ich mache jetzt NFTs, sondern der kommt halt mit einem ready-made Product. KevinHartNation.io ist einfach alles ready. Er hat einfach alles gemacht. Er hat NFTs, Metaverse Experience, Animated Series, eine eigene Wallet, eigene Community-Aufbau. Du hast eigentlich schon eine komplette Experience, wenn du auf diese Seite gehst. Und das hat er jetzt einfach mal auch so gedroppt, aus dem Nichts. Warte mal, ich bin gerade auf der Seite. Ich finde, die Avatare sehen ein bisschen komisch aus, aber ist ja egal. Und macht jetzt auch seine, bringt jetzt auch seine Community ins Metaverse mit einer 10.000er-Kollektion. Das ist eine Überraschung. Und dann, Marvin, das wird dir wahrscheinlich gefallen, haben wir Tai Lopez, der mit Radio Shack jetzt Uniswap kopieren will. Das ist, also das habe ich auch aus dem Milk Road Newsletter gelesen, weil das, was ja eigentlich das Interessante daran ist, also erstmal Tai Lopez, der sowieso schon verkackt hat im NFT-Space bei seinem, was war das nochmal?
Wir hatten auch in der Folge drüber gesprochen, also genau. Ja, glaube ich, seine eigene Zeit vertickt hat über NFTs und irgendwie Flug mit Tai und dies und das.
Genau.
Und jetzt Radio Shack ist ja eine jahrhundertealte, also 100 Jahre alte Company, die jetzt in Web3 reinpushen.
Ja.
Und Uniswap, wie du gesagt hast, Uniswap kopieren möchten, aber ein bisschen weniger Volumen haben, ne, als Uniswap.
Ja, ich glaube auch ein bisschen weniger. Also irgendwie nur 85k und Uniswap hat, das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben, aber auf jeden Fall ein paar hundert Millionen. Würde ich jetzt einfach mal, ich will jetzt nicht lügen, ich bin mit sowas immer ein bisschen schlecht. Aber das ist so, das verstehe ich nicht. Also das passt auch ganz gut, weil ich überspringe das mal. Wie kann es sein, dass solche Menschen, also Tai Lopez oder zum Beispiel jetzt auch Anna Sorokin, die Frau, die Reinvading Anna spielt in der Netflix-Serie und eigentlich auch kriminell ist, weil sie sich als russisch-deutsche Hochstaplerin in, ich sag mal, die wohlhabende Community New Yorks gelogen hat und halt total viele Menschen um Geld betrogen. Dass sie jetzt auch einen NFT-Drop macht beispielsweise, macht für mich gar keinen Sinn. Check das mal unbedingt aus. Und es passt ja dann auch unbedingt, passt ja dann auch zu, da musst du mir jetzt helfen, wie der ausgesprochen wird, Martin Shkreli, der auch, genau, der auch in den Crypto-Space reinkommt. Und ich finde das irgendwie total eigenartig, warum all diese kriminellen Menschen oder Menschen, die halt in vielerlei Hinsicht verkackt haben, jetzt sich denken, okay, ich mache jetzt genauso wie LimeWire, die jetzt auch eine veraltete Web2-Company waren, ich mache mir jetzt eine Web3-Identity und probiere es einfach neu, weil da kann sich ja vermeintlich jeder neu erfinden. Finde ich ein bisschen komisch, habe ich jetzt aber trotzdem in die Liste genommen, weil es heißt ja random Menschen und Unternehmen.
Und macht aber, ja nur Sinn, ja. Also ob du jetzt trendy Web2-Brand bist, die jetzt den Web3-Trend auch mitmachen möchte oder ob du halt eine Person bist, die ja kontrovers diskutiert wird. Web3 ist nochmal eine Opportunity, um Leute zu erreichen, um in die Schlagzeilen zu kommen, um schnell Cash zu machen. Also macht eigentlich nur Sinn, dass auch die Leute angezogen werden.
Ja, genau. Und das finde ich aber ein bisschen kritisch. Genauso eigenartig finde ich es, dass jetzt Shell, Accenture und Amex zusammen ein Blockchain-Projekt für Sustainable Air Fuel, also nachhaltiger Flugkraftstoff machen. Und zwar wollen die halt einfach mit diesem Blockchain-Projekt Vorreiter sein, diesen nachhaltigen Flugkraftstoff more accessible zu machen und einfach weniger teuer und damit halt einfach dafür sorgen, dass eher eingesetzt wird als der Flugkraftstoff jetzt gerade. Fand ich aber total weird, aber selbst diese Unternehmen sind jetzt auch im Web3-Space und versuchen diesen Treibstoff bzw. die Möglichkeiten zu tokenisieren. Na, warte, letzter Punkt, was habe ich noch? Ah ja, hast du von Napster gehört?
Das ist doch so eine OG Social Media Musikplattform.
Musikplattform.
So vor Spotify, ne?
Ja, die machen jetzt auch Web3. Aber die machen es cool, finde ich. Die haben heute, nicht heute, aber vor einigen Tagen so ein Lightpaper gedroppt. Und zwar wollen die halt Web3-Technologie jetzt nutzen, um also Musikproduzenten, Rechtinhaber und Fans zu connecten und einfach die Kommunikation und die Businessmodelle da zu verbessern. Also eigentlich so einen, sag mal, kompletten Web3-Music-Approach in Richtung Licensing, was ich sehr, sehr spannend finde, weil das für mich immer etwas ist, was ich noch nicht so ganz verstehe, wie legal das ist und wie gut es funktioniert. Aber die machen jetzt komplett absolutes Rebranding. Erinnert mich so ein bisschen an das, was LimeWire auch macht. Aber das wollte ich jetzt einfach nur noch mal alles auflisten, weil das passiert halt, also um auch so den Bogen zur Frage zu machen. Man hat halt jetzt das Gefühl, oh, der Markt ist tot und im Endeffekt kreiert keiner mehr irgendwas oder macht keiner mehr irgendwas. Aber das sind halt Nachrichten, die ich trotzdem jeden Tag lese und die mir das Gefühl geben, okay, das Interesse ist nach wie vor da und es geht weniger darum, wie steckt der Markt gerade, sondern wie hat sich die Technologie entwickelt und wie können eben verschiedene Unternehmen diese nutzen, um eben, ich sag mal, das Internet mit zu revolutionieren, wovon wir ja alle die ganze Zeit sprechen, wenn wir über Web3 sprechen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz nicer Abschluss, jetzt gerade auch noch ein bisschen motivierender Abschluss. Abseits der, ich sag mal, relativ, abseits der negativen News rund um Yuga Labs.
Auf jeden Fall, es geht so viel und wir sind da, um euch mitzunehmen auf die Reise und euch die wichtigsten Dinge jede Woche mitzugeben. Vicky, wir müssen gleich in den nächsten Call. Ich habe aber unsere Gesprächspartner schon informiert, dass wir 5 Minuten später kommen. Lass uns vielleicht nicht zu tief reingehen, aber zumindest den Zuhörern nochmal kurz den Wochenschau-Rückblick einfach mit den Headlines mitgeben. Dann könnt ihr selber nochmal in die Themen reingucken, die uns beschäftigt haben. Und von dem her, Vicky, ganz kurz, Funding der Woche, was ist es?
Oh, jetzt hast du mich. Ich dachte, wir lassen es weg. Aber okay, jetzt geht's los. Und zwar hat A16Z mit 7,5 Millionen in Wallet Maker Dynamic investiert. Und das ist richtig geil. Das ist fast schon so eine Extension, wo du eben alle deine Wallets sammeln kannst und eben nicht 3000 verschiedene Extensions für jede Wallet hast. Und die machen halt so diese User Experience und User Interface schon sehr sleek.
Cool. Nice. Auch A16Z hat auch in Cryptoys investiert. Mhm. Cryptoys hat 23 Millionen geraced, Series A, und wollen ein Metaverse für Kinder schaffen und haben da ein Spiel mit Tiercharakteren, wo Kinder an so dieses Thema digitaler Eigentum, NFT-Mechanics herangeführt werden. Also auch sehr spannend und ich meine, es ist ja auch ein langsamer Running Gag, so A16Z ist auch in jedem Projekt investiert, was da draußen gibt, wenn es um Web3 geht, gefühlt. Ne? Okay. Funny der Woche, durch. Vicky, Fail der Woche. Was ist der Fail der Woche?
Dass Three Arrows Capital jetzt liquidieren muss. Also die haben es jetzt geschafft, shit. Die sind down.
3AC, RIP. wenn jemand Geld verloren hat, tut es natürlich leid.
Also ja.
Ist natürlich düster. Aber auch auf jeden Fall verdienter Fail der Woche. Innovation der Woche, Vicky.
Noch nie von gehört, aber dass die südkoreanische Exchange-Plattform Corbit jetzt an all ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich sag mal so IDs als NFTs rausgegeben hat. Und die sind eben an bestimmte Trades gekoppelt, die halt eben zu dem Individuum passen und haben jetzt quasi all die Informationen passend in dieses NFT gepackt und damit laufen die jetzt alle rum, beziehungsweise das ist jetzt so deren Identifikation in dieser ganzen Company, was ich branding-wise eigentlich richtig geil finde. Und vor allem, weil Südkorea gerade immer mehr Schlagzeilen droppt, was Web3-Adoption angeht.
Mhm. Nice, okay. Das ist auf jeden Fall gebührender Titel auch hier. NFT-Drop der Woche.
Doodles hat im Rahmen ihrer riesengroßen Announcements zur Doodle 2 Kollektion jetzt die Doodles NFT Bucket Auction gehabt. Und zwar konntest du mit diesen Genesis Boxen, die du halt minten konntest, Klamotten für die Doodles 2 Kollektion bekommen bzw. ziehen. Und ja, das schien eigentlich ein ganz guter Erfolg gewesen zu sein. Ich würde da wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn es da ein paar mehr Daten gibt, noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, weil das eigentlich so eins der wenigen PFPs ist, die gerade einfach die ganze Zeit delivern und wo der Preis vom Floor eher hoch geht als down.
Nice. Okay, und jetzt noch zum Abschluss, kleines Goodie. Mhm. Was ist dein liebster Artikel, dein liebstes Content-Piece?
Wir haben es auch im Newsletter geteilt und das ist eben der neueste Blogartikel von Chris Dixon von A16Z eben auch. Heißt Toys, Secrets and Cycles, Lessons from the 2000s, wo er eben darüber spricht, dass ihn jetzt gerade die Situation, in der wir im Web3-Space sind, total an das erinnert, was damals in den Early 2000ern waren, was das Internet anging, dass damals auch jeder gedacht hat, ah, das ist alles nur Schwachsinn, das ist ein Spielzeug, das braucht man nicht. Was sollen wir denn mit dem Internet? Und ein paar Stats dazu, dass eben die Leute also um die 2000er herum eigentlich nur 30 Minuten online verbracht haben, dass E-Mail der einzige Use Case war und die Leute damit zufrieden waren. Und dass, wie ich es gerade schon gesagt habe, es passt ja auch zum Titel, dass es eher ein Hobby war, irgendwas im Internet zu machen und dass es eher als Spielzeug angesehen wurde, als jetzt wirklich Infrastruktur, ohne die wir heute nicht mehr klarkommen würden. Und dass er eben, und das finde ich halt echt schon sehr cool, das gerade genauso im Web3-Space sieht, was nicht bedeutet, dass es eins zu eins genauso sein muss, aber was mir eigentlich wieder Hoffnung gibt, okay, das ist jemand, der ziemlich viel Erfahrung hat und keiner investiert gerade so viel in diesen Space wie A16Z. Ich wünschte, wir könnten auch mal was anderes sagen, aber jede Woche gibt es irgendwelche News von denen und die positionieren sich gerade so hart darin, dass ich mir halt denke, krass, also einfach wie smart das ist, auch wenn ich da jetzt sehr, sehr biased bin, aber finde es einfach cool, wie positiv die da in dem Space in die Zukunft blicken.
Richtig gut. Schöner Abschluss. Und mit Blick in die Zukunft hier auch nochmal danke an alle, die zugehört haben. Nächste Woche geht's weiter. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne auf LinkedIn, kommt in die Discords, checkt unseren Newsletter ab, w3-news.behiv.com. Und in diesem Sinne, wir müssen los. Bis zum nächsten Mal. GG Vicky.
GG Marvin.
Und Google Meet.
Ja, bis gleich.